Das hier.
Ich darf noch Simone Funk nachträglich begrüßen, die sich da auch entscheidend an dieser großen Stelldiagnose mit Leid beteiligt. Soll ich was sagen oder soll ich die Diskussion mehr eröffnen?
Du bist der Moderator, du sagst was.
Ich habe etwas Provokantes formuliert, was nicht ganz ernst gemeint ist. Hat der Kommunismus uns erst Demokratie ermöglicht? Herleitung. Der Kaiser hat ja damals im Ersten Weltkrieg Lenin nach Russland geschickt, um eine Revolution zu machen. Die Russen haben ja die Revolution gemacht, es gab die russische Front ist zusammengebrochen, es gab eine Vereinigung. Dann kam der Zweite Weltkrieg, wie bekannt, und als der Zweite Weltkrieg zu Ende kam, begann ja der Kalte Krieg. Hätte es den Kommunismus nicht gegeben, wären wir wahrscheinlich laut Morgenthau, so war sein Plan, zur Agrarwirtschaft umgebaut worden. Und dadurch, dass es den Kommunismus gegeben hat, wurde ja gesagt, wir sind viel zu wichtig, wir brauchen einen starken Partner, Deutschland, und wie heißt es, und wir müssen die so weit aufrüsten, dass sie jemals auch wieder kriegsfähig sind. Das ist eine ganz provokante Formulierung. Würdest du dem so zustimmen oder würdest du sagen, es ist zu weit hergeholt?
Die Frage geht jetzt an mich, nicht an. Ja. Also, das ist ein Musterbeispiel von diesem dialektischen Ineinanderwirken, wo eins immer sein eigenes Gegenteil hervorruft. Ich habe das aber noch nicht tief genug verstanden, um es in diesem Fall wirklich zuverlässig aussagen zu können. Ich kann aber, will deine Kausalkette nochmal nachvollziehen, soweit ich es jetzt im Kopf habe. Also, du fängst an beim Kaiser oder bei Lenin?
Kaiser schickt Lenin
nach Russland, ist euch das bekannt, im verblombten Zug. Lenin war in der Schweiz als Revolutionär, ganz wütender, war schon bekannt, der Kaiser oder die deutsche Regierung, schickt den nach Russland. Russland stand im Krieg gegen Deutschland, in der Hoffnung, dass der Lenin die dort zum Frieden bewegt, weil das war ja das Zarenregime, das den Krieg gemacht hat, und hätte damit die deutsche Front entlastet. Und das ist auch genau so gekommen. Also hat der Kaiser erstmal sein Ziel erreicht. An der Ostfront hat er die Russen besiegt, hat denen einen Frieden aufdiktiert, wo er ganz weite Gebiete annektiert hat und so weiter. So, das war die erste Wirkung. Die nächste Wirkung, dass der Lenin jetzt die Revolution gemacht hat, das war schon etwas, was der Kaiser und die deutsche Reichsregierung natürlich nicht wollte, weil ja da der Kapitalismus beseitigt wurde. Hat also das Gegenteil erreicht. Dann war die Revolution. Die Revolution hat jetzt zur Wirkung gehabt, die Konterrevolution, wieder das Gegenteil, die Westmächte, um die Revolution zu zerschlagen, haben die Konterrevolution gemacht, unterstützt, Hitler unterstützt und so weiter. Dann haben sie, als dann ihnen der Hitler aber zu stark wurde, haben sie dann die Sowjetunion unterstützt, damit der Hitler hat ja dann England angegriffen, Blitzkrieg, 60.000 Tote und so weiter, ne? Da wurde dem Churchill das dann doch zu viel und jetzt hat er die Russen unterstützt. Später hat er dann gesagt, wir haben das falsche Schwein geschlachtet. Weil ja vom politischen Standpunkt aus war es ja verkehrt. Hätte er ja praktisch, ja, um den Kapitalismus zu verteidigen gegen den Kommunismus, hätte er Hitler gegen die Sowjets unterstützen müssen. Da hat ja Hitler auch immer darauf gehofft. Die müssten das ja aus ihrem Klasseninteresse eigentlich tun, haben sie aber nicht. So, dann war das Resultat davon, das sind so viele Kausalschritte, aber es sind alles Kausalschritte, das hast du recht. Also haben sie jetzt deswegen dann die Russen unterstützt, dann haben die gewonnen, die Westmächte haben auch gewonnen und jetzt kommt der Punkt, wo du sagst, dass nun Deutschland aber gebraucht wurde, wieder gegen die Kommunisten und deswegen haben sie uns gnädigerweise, ich muss aber dazu sagen, der ganze Krieg wäre ja wahrscheinlich nicht passiert, wenn nicht die Konterrevolution so gerne hätten haben wollen. Und wenn es die Revolution nicht gegeben hätte. So, und unterm Strich ist jetzt das Kausal natürlich richtig, was du sagst, dass, wenn du die ganze Kausalkette nimmst, ohne Kaiser und Lenin-Revolution, wir heute, die Demokratie habe ich jetzt weggelassen, das hast du schon geschildert, dass wir die nicht hätten. Aber ich würde sagen, solche Kausalketten, aus denen, die kann man nicht beliebig weit immer hintereinander stückeln, sondern da muss man sich auf das Wesentliche, muss man sagen, was ist denn jetzt das Wesentliche? Das muss man rausgreifen. Für mich wäre hier das Wesentliche die Sache mit Revolution und Konterrevolution.
Dieses Beispiel mit dem Kaiser zeigt eigentlich eines ganz schön, dass im Grunde genommen der, ja, eigentlich nochmal, Marxismus müsste dann noch ein bisschen weiter zurückgehen, so wie Sie es am Anfang auch gemacht haben, ja, aber eigentlich auch nichts anderes ist als ein Produkt und ein Instrument der Bourgeoisie, wenn man es mal marxistisch ausdrückt. Das heißt, er ist im Grunde nur ein Widerspruch in sich, weil er genau die ganzen Probleme hervorgerufen hat und letztendlich auch dazu diente, die Probleme hervorzurufen und im Grunde genommen auch Machtverhältnisse wieder zu festigen.
Entschuldigung, ich habe jetzt ein Wort nicht mitgekriegt. Was war ein Produkt der Bourgeoisie? Der Krieg?
Nein,
der Marxismus. Der Marxismus, oh, ja. Nochmal. Der Marxismus war ein Instrument der Bourgeoisie.
Ein Produkt und ein Instrument der Bourgeoisie letztendlich.
Das muss ich mal aufschreiben. Der Marxismus
war ist auch ein, eine provokante These, ja.
Interessant, ein Produkt und Instrument der Bourgeoisie.
Ja, also letztendlich, er ist in den Köpfen von Leuten entstanden, die aus der Bourgeoisie stammten, deren Denkweise innehatten und ja auch so argumentiert haben letztendlich. Nur versucht haben, die Philosophie, die im, zu, ja, um die Wende 18. bis 19. Jahrhundert aktuell war, auf eine rein materielle Ebene zu ziehen. Das ist genau die Geschichte mit dem mit dieser, was Sie auch auf der Folie hatten, dass die Philosophie eben nicht nur im Geiste stattfindet sozusagen, sondern Auswirkungen hat auf materieller Ebene. Aber da ist eben genau, meines Erachtens ist genau da auch das Missverständnis gewesen, dem Marx auch aufgesessen ist, weil es seinen Vorgängern oder seinen Vordenkern meines Erachtens nicht darum ging, das Ganze auf die, jetzt stand die Pede, auf die materielle Ebene zu projizieren und sozusagen die 72 Jungfrauen hier und jetzt haben zu wollen, ja, um es mal mit heutigen Begriffen auszudrücken, sondern letztendlich lief es eigentlich viel eher auf das Individuum aus, auf einmal eine Evolution des Bewusstseins, so wie es zum Beispiel ganz extrem bei Max Stirner ausgeprägt war. Das ist eigentlich viel eher die Richtung, in die das hätte gehen sollen, während Marx eigentlich genau in die andere Richtung ging. Und diese Auswirkungen haben wir dann halt im 20. Jahrhundert auch gesehen. Und deswegen dieses Missverständnis, was bei Marx meines Erachtens aufgetreten ist, ist eben auch ein Produkt der Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts, weil dieser Materialismus im 19. Jahrhundert in dieser Form überall ganz stark geworden ist. Wissenschaft, Technik, alles machbar, Allmachtsfantasien auf materieller Ebene. Das ist ein typisches Produkt des Denkens des 19. Jahrhunderts.
Danke, es ist sehr anregend, der muss sagt, der Sache muss man weiter nachgehen. Ich wollte auch euch dann im Laufe der Diskussion noch die Frage stellen, also wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wir möchten die Diskussion sachlich führen und versachlichen und nicht so, wie es leider normal ist, der eine dem anderen da das reinhaut und ich habe recht und du nicht, sondern dass man miteinander redet, auch wenn man verschiedene Meinungen hat und dann zusammenträgt, was es an Argumenten überhaupt gibt, um sich dann erst ein Urteil zu bilden. Das wäre also mein Wunsch auch gegenüber den, also ich persönlich, weiß ich, für wen ich hier noch sprechen kann, in der IG Metall ist jetzt für mich so eine Spaltung, wenn ich mit dem einen spreche, also wir machen da eine Politik zur Schaffung von Arbeitsplätzen, und dann sagt er, mit dem kannst du aber nicht, der ist bei den Linken, oder der sagt, mit dem kannst du aber nicht, der ist bei der SPD. Das ist eine Spaltung und die ist immer eine Schwächung. Also deswegen finde ich, dass da eben die Versöhnung von Hegel ist für mich erstrebenswert, aber ich stelle euch das natürlich zur Diskussion und möchte auch von euch gerne wissen, würdet ihr das für sinnvoll halten, dass wir mal anfangen, so die Argumente nebeneinander zu schreiben? Also, zuzüglich solcher neuen und dann.
Wir haben ja einen prominenten Gast da. Wie würde denn der ehemalige oder wenn der ehemalige Generalsekretär jetzt noch der Generalsekretär wäre, wie würde er gegen die Linken argumentieren? Oder gegen den drohenden Sozialismus? Das ist dein Job, Entschuldigung. Oder war dein
Job? Also, Ich komme aus der Gewerkschaft. Ich habe aus der Historie die Lehre gezogen, also wir ganz persönlich, aber auch politisch die Organisation, dass es, dass die gewerkschaftspolitische Arbeit völlig unabhängig von parteipolitischen Positionen stattfindet. Also ich werde jetzt wieder bei Verdi anfangen, Bereich Verkehr Baden-Württemberg übernehmen ab März.
Bereich von?
Fachbereichsleitung Verkehr,
Personenverkehre.
Okay. So, und da habe ich natürlich mit Linke zu tun. Der Geschäftsführer in Stuttgart, das ist mein größtes Unternehmen mit ein paar tausend Beschäftigten, der Stuttgarter Straßenbahn, schon Linker. Ich könnte gar nicht schaffen, wenn ich mit denen zusammen schaffen würde. Also, meine Position, die habe ich aber schon ganz lange, nicht erst seit die Linke geht. Mir ist scheißegal, wo einer steht, innerhalb der Gewerkschaft. Ist mir wirklich wurscht egal. Mein Maßstab ist, was tut einer. Ja, ich fange nichts mit an, wenn einer Sprüche macht und nichts umsetzt. Mir ist wurscht egal, wo einer steht. Er muss in der praktischen Arbeit was bewegen. Also für mich war das Linksein, ich fühle mich immer als Linker. Für mich war das Linksein immer der Anspruch, was zu bewegen. Ich will was verändern. So. Also ich hätte die Unterscheidung zwischen Sozialismus und Kommunismus, ich hätte einen Tick dazu gesetzt. Sozialismus ist eine Mangelgesellschaft, auch in der Definition von Marx als klassische Definition. Sozialismus heißt immer Mangelgesellschaft, es wird weniger produziert, als die Gesellschaftsmitglieder insgesamt brauchen, also man hat zu wenig. Und deswegen ist Sozialismus im Ideal eine Mangelgesellschaft und gleichzeitig eine Leistungsgesellschaft, weil die Leistung sozusagen das Kriterium ist der Verteilung. So ist der ursprüngliche Gedanke. Also ich hätte jetzt gesagt, real existierende Sozialismus, wie dargestellt, das war ein schlechtes Abbild des theoretischen Sozialismus, wie es Marx praktisch versucht hat zu prägen. Und der Kommunismus ist da geprägt. Jeder nach seinem Bedürfnis. Also eine Gesellschaft, die so reich produziert, dass jeder nach seinem Bedürfnis leben kann, weil es die materiellen, weil es einfach die Güter dafür gibt. So. Und die Gesellschaft so reich produziert, dass die Güter gibt. Produktivitätsfortschritt. So. Ich habe mal mit dem Georg, ich habe gerade bei der Gewerkschaft angefangen, ich glaube 87 oder 88, da gab es einen Kongress des Instituts für strategische
Institut für marxistische Studien und Forschung
so, in Frankfurt. Also bundesweiter Kongress, wo viele hundert Leute, er auf dem Podium als Vertreter des Marxismus, unter anderem ein User mit vorbeikommt, der war mir sehr unsympathisch, weiß ich noch. Das Thema war Technologie. Wie gut ist Technologie? Genau, um Produktivitätsfortschritte. Und das war dokumentiert dann, also in Buchform erschien das und dann war Georg Werkmeister zitiert. Technologie muss man gesellschaftspolitisch betrachten, ist ein Unterschied, ob man Maschinengewehre oder Waschmaschinen produziert. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Also die Definition, wenn Technologie einzig ist gut oder ist schlecht, sondern es kommt darauf an, wie man was definiert. Und nochmal, Produktivität führt dazu, dass die Gesellschaft sehr reich produzieren kann und dass sozusagen Kommunismus entsteht, alles Idealform jetzt, wo man verteilen kann. Also ich finde es nichts Schlimmes. Am Begriff Kommunismus. Ich habe die Aufregung gerade nicht verstanden um die Gesine Lötsch. Was ganz anderes ist die Frage, wie kommt man dazu? Wie geht man mit der Begrifflichkeit um, alle Umstände umzustürzen? Wie definiert man das? War das so gemeint? Also wörtlich gemeint, alles umzustürzen? Oder macht man das, wie es die SPD auf Fahne geschrieben hat? Ich will die Gesellschaft verändern, Stück für Stück verändern. Ich bin an der SPD, also ich habe mich ja entschieden, welchen Weg ich selber befürworten. So. Also, vielleicht historisch alles dazu gesetzt. Spaltung der Arbeiterklasse hat zum Faschismus geführt. Es gibt zwei ganz berühmte Vertreter, die sind in Sektiererorganisationen aufgetaucht, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre. Nämlich eine Rechtsabweichung von der KPD, die KPO, die KP0, haben dann die Spötter gesagt, die richtige KPD. KP-Opposition. Da war Mitglied zum Beispiel der Willy Bleicher, Arbeiterführer IG Metall Baden-Württemberg. Der war also in der Rechtsabweichung der KPD, KP-0. Kleine Organisation, Mini-Sektierorganisation. In der SPD gab es eine Linksabweicherpartei, auch eine Sektiererpartei, die hieß SAP, Sozialistische Arbeiterpartei. Und da war drin als Mitglied Willy Brandt.
Und Otto Brenner.
Otto Brenner, also das wissen ganz wenig heute, also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gewusst habt, aber das wissen ganz wenig, weil es ja nie so arg öffentlich wurde. beide, also die Akteure, von denen ich halt noch weiß, die da jeweils drin waren, die sagen, jawohl, wir haben die richtige inhaltliche Position gehabt, Einheit der Arbeiterklasse. Ja, die Kommunisten haben gesagt, Sozialfaschisten, zur SPD, und die sind die schlimmsten Gegner. Und die SPD hat da ordentlich zurückschlagen, muss man wirklich dazu sagen. Die haben ja keinen, also ich glaube, die Kommunisten haben schlimmer getrieben, aber die SPD hat ganz anständig zurückschlagen damals auf die Kommunisten. Also haben den Antikommunismus durchaus ganz anständig vorangetrieben, sodass die Spaltung zum Faschismus geführt hat. Und meine Folgung war damals, innerhalb der Gewerkschaft nochmal, da nicht zu differenzieren. Ich hätte mich mit der Linken ganz anständig auseinandersetzen. Gestern, wenn ich in Fulda gucke, da war ein CDU-Mann, der Tarifanträge geschrieben hat auf der Verdi-Seite. Den versickere ich nicht, weil er Mitglied der CDU ist. Höchstens zu einer falschen Position aus meiner Sicht. Vertreten, da diskutiere ich und streite ich mit dem. Also ich fände einfach, wir müssen es lernen, für die Leute was zu tun. Und jetzt setze ich an, am Anfang von dir, das ist jetzt mein Schluss. Verhältnisse, ich sage nicht umstürzen, wie es da zitiert war, sondern Verhältnisse verändern, wo Menschen erniedrigt sind, würdelos behandelt werden, unterdrückt werden, zu verändern in Verhältnisse, wo Menschen würdig behandelt werden, wo man Menschen mit in Augenhöhe begegnet, wo man mit Menschen anständig umgeht, wo Menschen anständig und würdig leben können. Das ist eigentlich für mich, das wäre für mich so Zielsetzung, egal wo ich jetzt schaffe, ob ich gerade in der SPD schaffe oder in der Gewerkschaft schaffe, also würdige, anständige Lebensformen für alle. Das wäre so mein Petitum, und daran würde ich messen, wer mit mir arbeitet und überhaupt mit die Parteizugehörigkeit in Vordergrund schiebe, obwohl ich persönlich mich natürlich für die SPD entschieden habe, weil ich glaube, dass die Nächste dran ist, das hinzukriegen. Aber ich hätte da jetzt nicht eine Abgrenzung machen an der Stelle.
Da sind wir eher bei Stirner als bei Marx.
Ja, den kenne ich jetzt leider nicht zählen, ich muss jetzt sagen, die Maske nicht besser.
Ich möchte dieser Flügel sich an der Diskussion beteiligen?
Ja, im Moment nicht.
Ja, gibt es noch, hast du noch Fragen?
Ich habe eine Frage, einfach jetzt so spontan mein Begehren. Erstmal bin ich beeindruckt davon, wie groß meine Wissenslücken noch sind, was diese ganze Geschichte angeht. Aber der Abend soll ja das wenigstens klein wenig helfen aufzufüllen. Was meine Interessenlage ist, natürlich, warum ist sozusagen in der Öffentlichkeit, in den Medien, so ein Begriff wie jetzt Kommunismus zum Beispiel, in Gesine Lötschin äußert, noch so ein derartiges Reizwort? Das ist ja auch eine geschichtliche Entwicklung, dass die Gesellschaft das so empfindet oder dass man eben durch die Medien, wie auch immer, oder durch die Politik, das so als einen Feindbegriff immer noch weiter aufrechterhält. Diese Zusammenhänge interessieren mich schon, weil das manchmal auch eine Möglichkeit ist, einen Begriff völlig falsch darzustellen und nur das einfach erstmal ein Gegenpart, ein Feindbild auf einen Begriff festgelegt ist, und dann kann man den am besten transportieren. Weil ich sage ja, aus meinem laienhaften Verständnis, was jetzt den Kommunismus angeht, denke ich immer, dass die vieles einfach nur die eben noch unfertige oder schlechte Umsetzung sozusagen das Problem war. Naja, dass aber der Grundgedanke dahinter sicherlich dann zwingend war und die Gesellschaft sich, also die ganzen Arbeiter, sich von der Bourgeoisie eben befreien mussten. Nur die Problematik ist ja, das Grundkonzept ist vielleicht in vielen Punkten ja grundsätzlich nicht schlecht, aber es wird eben immer wieder durch Menschen umgesetzt, und da geht einfach das Geschiebe und auch Machtpositionen, also die üblichen Befindlichkeiten von Menschen, die es nachher umsetzen, die bringen nachher wieder die Schieflagen da rein. Weil Egoismen und alle die ganzen Spielarten sind dann plötzlich wieder tonangebend, obwohl es offiziell natürlich nicht so gedacht war.
Was schon, naja. Also ich fange mal an. Also ich war ganz früh in der DKP immer organisiert, deswegen konnte ich auch nicht Lehrer werden. weil ich Berufsverbot Tweet hätte, bei uns gerade die Fläche denkt, die Berufsverbot an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen, wo ich mein Erststudium gemacht habe. Verfassungsschutz mit Maßstab war mein Finanzreferent, also da war alles schön dokumentiert, beim Verfassungsschutz war ich mit dem beworben. Wir haben damals gewusst, was gut ist für die Leute. Wir haben definiert, ja, ihr ja auch. Wir haben definiert, was objektiv richtig ist. Und wenn einer das erzählt, dann haben wir gesagt, der weiß es halt nicht, was für ihn gut ist. Für die Arbeiterschaft ist gut und dann haben wir definiert. Und das glaube ich schon, weißt, ich stimme dem schon zu. Es Menschen immer und egal was du machst, egal in welcher Form wir leben, es wird immer Abweichungen geben zu dem, was man sich ursprünglich vorgenommen hat, weil es Menschen und weil es Fehler gibt und so weiter. Aber was ich schon glaube, was man lernen darf, und deswegen bin ich auch in der SPD gelandet, man darf durchaus lernen zu sagen, was ist eine richtige Politik. Eine richtige Politik ist nicht die, die ich als richtig definiere und jemand aufdrücke, sondern Politik ist dann richtig, wenn ich Mehrheiten dafür gewinnen kann und wenn bestimmte Grundwerte da vorkommen, die nichts mit Menschenverachtung oder Isolierung oder Ausgrenzung zu tun haben, sondern die sagen, würdiger, das ist für mich der Begriff Würde des Menschen, also würdiger Umgang, anständiger Umgang mit den Menschen, Einbeziehung, keine Ausgrenzung der Menschen, es muss gerecht zugehen. Der Freiheitsbegriff hat für mich eine große Bedeutung gekriegt, den ich früher vor 20, 30 Jahren so überhaupt nicht begriffen habe, vor 30 muss ich sagen. Also du musst dich auch bewegen können, du musst eine andere Meinung vertreten können als 20 andere hier in dem gleichen Raum, ohne dass dir ein Leib und Leben gefährlich wird. Das halte ich schon für wichtig. Und da täte ich persönlich jetzt schon abgrenzen, wenn ich parteipolitisch diskutieren würde, zum Beispiel zur Linken. Also ich bin da völlig gefeit vor der Linken. Ja, ich komme aus der DKP, das ist zwar nicht die Linke, darf man nicht vergleichen, aber ich bin völlig gefeit, was die Partei der Linken anbelangt, weil ich einfach die Mechanismen noch ganz gut kenne und da zu viele noch entdeckt. Das ist kein Abbild von dem, was damals war. Also da sind die viel weiter. Und trotzdem entdecke ich noch viele Mechanismen, die da drinstecken, wo ich sage, nö, da bin ich immun dagegen inzwischen. Also da habe ich meinen Teil, glaube ich, ganz gut gelernt. Ich drücke niemandem mehr meine Meinung aufs Auge. Ich vertrete meine Meinung. Ich kenne von die, ja. Und ich bin auch, glaube ich, ganz ordentlich überzeugt und kann auch Leute überzeugen. Aber ich oktroyiere es niemandem auf. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man, weißt, das ist ein menschlicher Fehler, zusätzlich noch zu falschen Grundwerten, sage ich mal. Oder falsche Ansichten, dass ich objektiv weiß, was Sache ist, so wie wir das früher als Kommunisten dann definiert haben, dass das der Maßstab wird. Denn wenn das dazukommt, dann gibt es so Eskalationen, wie man das in der Zuspitzung bei Stalin gesehen hat, sage ich jetzt mal. Also da gibt es ja Millionen Opfer von Stalin. Also nicht das vergleichbar mit Hitler natürlich, aber trotzdem, da gibt es ja unglaublich viele Opfer, die der hinterlassen hat in der Bekämpfung falscher Positionen oder angeblich falscher. Wow. Und das ist einfach eine Situation, wow, also kann man eine Menge zitieren. Und ich glaube, das ist der Teil, den man einfach lernen muss, das ist der humanistische Teil. So. Und von daher tun wir es natürlich schwer, oder ich mich auch mit so Geschichten wie Umsturz von allem oder und so weiter. Und dann fällt mir natürlich ein hegelischer Zugang, ein dialektischer Zugang an, also weißt du, auf Schwäbisch stellen wir eher oder auf Deutsch stellen wir eher so einen differenzierten Zugang. Ja, eine Meinung, einen Gegenstand genau angucken, eine Meinung genau angucken, die Für und Widers angucken, zu der wir jetzt reden, mit der wir jetzt endlich mal von Dialektik erstmal reden, das ist doch bloß ein theoretischer Begriff, der erklärt, wie man das machen kann.
Ich meine, was du sagst, ist im Grunde genommen das Phänomen, was mir und vielen anderen, mit denen ich so diskutiere, schon längere Zeit auffällt, dass sich diese ehemaligen, klar abgegrenzten, definierten politischen Lager zusehends auflösen. Auch hierzulande, dass es einem einfach, dass es schwerfällt, von irgendjemandem zu sagen, der ist links, der ist rechts, der ist Mitte, der ist sonst irgendwas. Ja. Diese Einordnung funktioniert so nicht mehr bei vernünftig denkenden Leuten. Ja. Das war vor 40, 50 Jahren anders. Da war die Zuordnung absolut klar, ja, von jemandem. Ja. Und man hat denjenigen als seiner Partei zugeordnet und auch entsprechend behandelt, bekämpft, mit ihm entsprechend diskutiert, sonst irgendwas. Das ist speziell in den letzten 10 Jahren nach meiner Beobachtung, bricht das alles so langsam auf. Und diejenigen, die sich in den alten Geschichten bewegen, wo für mich eigentlich auch so ein Fossil gewesen ist, der Koch, ja, die beginnen zusehends zu scheitern, in meinen Augen.
Eine Frage von Friedrich ist, glaube ich, noch unbeantwortet geblieben. Die hieß, warum ist denn das Wort Kommunismus so ein Schreckgespenst?
Ja, der Begriff,
sinngemäß, ja.
Es geht ja mit vielen Dingen so. Es werden durch die Medien Begriffe dann nach vorne geschoben. Und einer, der im Moment das Sagen hat, hält das für böse, was sich dahinter verbirgt. Und dann wird das dann immer wieder benutzt. Und man hinterfragt gar nicht, dass da vielleicht ganz andere Ursachen, was ich anfangs das bewirkt haben.
Also ich will versuchen...
Mediale Propaganda nicht weiter.
Ja, ja.
Ich will versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Also ich war auch erstaunt, dass das da auf einmal... Also die Meinungen haben sich ja nicht verändert. Die Sarah Wagenknecht hat ja auch ihre kommunistische Plattform nennen können, ohne dass das große Empörung ausgelöst hat. Ist sogar Europaabgeordnete jetzt. Ich habe jetzt vermutet, dass... Also wenn man Sozialismus sagt, das klingt immer irgendwie nett, da hat eigentlich keiner so richtig was dagegen. Ja? Das klingt nett, aber passiert nichts Schlimmes. Obwohl das mit den historischen Realitäten ja nicht übereinstimmt. Ja? Ich habe ja erzählt vom real existierenden Sozialismus. Und der Kommunismus, ich glaube, der löst die Assoziation aus, das ist wie in der DDR und das ist alles das, was wir jetzt, wir haben von Freiheit, ich habe ja fast nichts von Freiheit erzählt, obwohl mir das genau wie dir unheimlich wichtig heute ist. Aber es war eine Diktatur und wurde ja auch politisch begründet, habe ich erzählt, dass es auch eine sein sollte. Und da war eben jetzt Stasi, also ich merke immer so diese ganze Stasi-Diskussion, ich sage immer, naja, ich finde das auch schlimm, aber es war ein Instrument der Herrschaftssicherung und das ist eigentlich die entscheidende Frage ist nicht die Stasi, sondern das ganze Gesamtsystem, das dadurch gesichert wird. Das muss man eigentlich betrachten, wenn man das jetzt beurteilen will. Und das greift man, aber das ist das Sichtbare, Fassbare, das kann man herausgreifen. Das ist und Bautzen zum Beispiel, ja, wenn jemand Kommunismus sagt, dann tritt die Assoziation ein mit diesen Dingen, die schließlich auch ein Teil. Ja, das andere, wo sie dann sagen, Krippenplätze und Gleichberechtigung der Frau und Arbeit für alle, ne, bleibt ja keine Arbeitslosigkeit, das wird auch ein bisschen umstritten. Und Friedenspolitik, vielleicht auch umstritten. Soziale Gerechtigkeit, ne, ging ja allen gleich, bis auf vielleicht den Pater in Wandlitz. Also es gibt ja eine Reihe von Dingen, die man positiv werten kann und die werden, glaube ich, alle dem Begriff Sozialismus zugeschlagen und die negativ empfundenen werden dem Begriff Kommunismus zugeschlagen. So kommt es mir vor. Wobei beides zusammen, glaube ich, es die Wahrheit ergibt. Wenn es Wahrheit überhaupt gibt. Das Richtige, ein richtiges Urteil ermöglicht. Wobei ich finde, also ich weiß nicht, ich habe das jetzt mal so weit mitgeschrieben, soweit mir das möglich war, wenn wir was zusammenschreiben, dann würde ich das natürlich darin gerne aufnehmen, dass man Mehrheiten dafür findet, hast du gesagt, nicht dogmatisch, einer weiß das Richtige. Ja, was sind unsere Werte? Freiheit? Freiheit, Demokratie, wir, Ägypten, ne? Soziale Gerechtigkeit. Vernunft, hast du neulich mal gesagt?
Vernunft, ja.
Ja, also ich glaube, das ist so mal dieses Pragmatische, was die SPD zumindest in wesentlichen Teilen doch, glaube ich, bewegt. Sehe ich das richtig, ja? So zu sagen, guck mal lieber so. Na, nicht das Große, die reine Welt und die reine Theorie verwirklichen auf Kosten von all denen, die das nicht für richtig halten, die müssen dann eben untergebuttert werden, sondern gucken, was geht.
Darf ich dann nochmal, Entschuldigung, das liegt mir dann auf der Zunge, wenn jemand sehr pragmatisch denkt oder sich das auch als Konzept so für sein ganzes Handeln schon sich zu eigen gemacht hat, dann da muss ich ein bisschen zögern, weil dieses Pragmatische, das Ausführen, das Tun, das ist aber eigentlich erst aufgrund einer Haltung, einer Wertekategorie oder verschiedenen möglich. Das alleine für sich ist absolut zu kurz dann. Es muss immer erst dem vorausgehen, erstmal eine, ja, wie auch immer geartete Analyse seines Weltbildes oder überhaupt seiner Existenz. Und dann kann er daraus einen Wertebereich für sich definieren, ob er das meistens mit dem Kopf macht, oft mit dem Bauch, wie auch immer. Aber erst dann kann er sozusagen dann auch handeln. Er wird also in der Regel
wenn das logisch einigermaßen vernunftorientiert versucht, vieles geht emotional und drunter und drüber, rückwärts, vorwärts, aber die absichtsvolle Handlung wäre immer erst, dass man sich selbst ein bisschen versucht zu sortieren, wo stehe ich, was möchte ich tatsächlich machen, die alten W-Fragen, und dann kann man daraus einen Schluss ziehen, zu handeln. Für sich, für seine nähere soziale Umgebung und so weiter. Familie, Gemeinschaft, Verein, Gemeinde und so weiter. Das wäre dann die Reihenfolge erst. Nicht? So rein Pragmatismus, nur gucken, wie ist die Situation, und daraus dann alles weitere Tun abzuleiten, das halte ich für absolut einseitig, und das ist auch eindimensional dann auf Dauer. Tut mir leid, wenn ich das so deutlich sagen muss als Gegenspruch. Ja, ich habe das gerade so verstanden, weil das Wichtigste, so habe ich das gerade gehört, war dieses, wichtig ist für mich, das Tun, wie geht's, was muss ich machen, also da, näher, ganz dicht an der Sache. So habe ich das anfangs verstanden, das war mir bloß wichtig, dass das nicht so allein als Generalkonzept verstanden wird. Hier in der Runde.
Können wir uns versuchen, dem noch ein bisschen zu nähern? Also ich finde das wichtig und hochinteressant. Ich würde jetzt vor allem ganz wichtig finden, dass wir mal unterscheiden, dass es in der SPD mindestens zwei Flügel gibt, einen rechten und einen linken und alles mögliche dazwischen. Ja, wobei die Rechten, oder gibt es drei zentristischen, zu meiner Zeit gab es auch noch drei.
Ja, die Seeheimer Kreis, das Netzwerk und die Linken.
Die Seeheimer sind rechts, die Linken und die in der Mitte sind.
Das sind die Mittel.
Die gar nichts wollen, die
doch,
Macht
doch,
und Karriere
doch,
oder wie?
Also die sind auch leicht arbeitgeberfreundlich, schau es mal so.
Ja. Also ich würde jetzt mal unterstellen, dieser sogenannte pragmatische Ansatz würde eher dem rechten Flügel zuzuordnen sein. Da, wenn wir jetzt da mal versuchen, dem zu folgen, dem nachzugehen, was du verlangt hast, nämlich die müssen ja dann irgendwie eine Analyse oder eine Haltung dahinter haben, aus der sie handeln. Das könnte ich jetzt auf Anhieb nicht formulieren, was Helmut Schmidt für eine Weltanschauung dahinter hatte. Na, arbeitgeberfreundlich hast du angedeutet.
Ich würde gerne nochmal zu dem Begriff, warum man den Kommunismus so ein Angstbegriff ist. Also für mich ist das der Kommunismus eine Ideologie, die fertig ist. Also es ist keine Ideologie, die man irgendwo anpassen kann, wo in die Gesellschaft kommt und dann wird sie irgendwie so angepasst, dass die Freiheit gegeben ist und so weiter, dass die Wirtschaft gut läuft. Das ist, glaube ich, was der Begriff Kommunismus ausmacht. Dass es eine fertige, starre, feste Sache ist. Und dass, ich weiß nicht, ob du mich jetzt richtig verstehst, deswegen bin ich sehr bei dir. Die Sozialdemokratie versucht sich immer den Gegebenheiten oder versucht die Gesellschaft, die Gegebenheiten immer anzupassen. Ob jetzt Hartz IV ein gutes Beispiel ist, weiß ich nicht, auch, oder sonstige Sachen, sondern es geht ja darum, immer die Freiheit der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Die Renten, weil die Renten sind ja immer anders, der demografische Faktor verändert die Renten und so weiter. Wir kriegen mal mehr Kinder, mal weniger Kinder, mal ist Bildung das wichtigere Thema, mal ist das andere, sind Arbeitsplätze das wichtigere Thema. Und ich glaube, dass ein Kommunismus als Schreckgespenst gesehen hat, weil er absolut nicht veränderbar ist, als Ideologie dasteht. Das wäre meine.
Na gut, der Kommunismus war eigentlich ja von Anfang an ein Schreckgespenst, wenn man so will, weil das Schreckgespenst, ich benutze mal weiterhin immer den Begriff Bourgeoisie, war. Ja. Das war ja von Anfang an der Fall. Diese ganzen Ideen wurden ja von vornherein von bestimmten Kreisen sehr stark bekämpft, weil sie genau wussten, dass das ein Problem ist, wenn wir es nicht selber instrumentalisieren können für unsere Zwecke. Und das hat sich natürlich fortgesetzt. Das ist, sagen wir mal, aus welchen Gründen auch immer bestätigt worden, dass der Kommunismus nicht gerade zu den menschenfreundlichen Ideologien gehört, siehe Stalin und Konsorten. Ob das nun die Schuld des Kommunismusbegriffs als solchen war oder nicht, ist völlig egal. Es ist damit unauslöschlich verbunden. Und natürlich hat man oder haben die Kreise, die dieses, die das brauchen konnten, dankbar aufgegriffen und bis heute tradiert sozusagen. Mal ganz unabhängig davon, was man jetzt an faktischer Brauchbarkeit für aktuelle Gesellschaftsordnungen daraus ableiten.
Darf ich jetzt dann nochmal die Frage stellen, wäre es richtig, das heute wieder zu machen, den Kommunismus einzuführen?
Also wenn ich gefragt wäre, würde ich sagen, würde ich klipp und klar sagen, nein. Weil die Idee des Kommunismus einige ganz wesentliche Dinge außer Acht lässt. Aber das wird jetzt ein bisschen kompliziert.
Also was das voraussetzt für mich, also ich tue so, die Voraussetzungen sind ja völlig anders. Also für mich persönlich war ganz prägend Chile. Also ich bin noch die Generation nach Vietnam sozusagen, also da war ich noch nicht so wach dabei, dass ich das verarbeiten konnte. Für mich ist Chile so das einsteigende Erlebnis. Eine demokratisch gewählte Regierung, die ein oder zwei Jahre der Macht war, ich glaube 72 war der Putsch oder 73, zwei Jahre der Macht war, Sozialisten, also Sozialdemokraten, Kommunisten und dann die radikalen, liberalen, also Linksliberale, sage ich jetzt mal, das war ja so ungefähr die Zusammensetzung. So. Und dann werden die mit Waffengewalt aus dem Amt gefegt, CIA und so weiter, also eine ganze Menge, brauche ich jetzt nicht erklären, eine ganze Menge Hintergründe, USA hat mitgemischt und dann hat das Militär zugeschlagen. Soll man dagegen sein, demokratische Mehrheiten zu finden, um eine fortschrittliche Regierung zu kriegen, die Ideale versucht voranzutreiben, ja, Milch für die Kinder jeden Tag und was nicht machen, aber da gibt es so ein paar symbolische Geschichten, die ja ganz wichtig waren für die Menschen damals und für die Familien. Natürlich nicht. Und dann ist die Frage, es kommt die Freiheit wieder ins Spiel. Also ich habe das damals, das war ja meine Zeit, wo ich mich in der DKP organisiert habe. Das war für mich der Grund zu sagen, also es muss auch Einschränkungen der Freiheit geben können, um so eine Gesellschaft zu sichern, vor militärischen Übergriffen zum Beispiel. Also müssen die doch in der Lage sein, bestimmte Bestrebungen, zum Beispiel den Fernverkehr, lahmzulegen mit CIA-Kosten, um die Regierung zu stürzen. Da muss doch Möglichkeiten geben, dass man dagegen vorgehen darf. Und dann hat man das übertragen und gesagt, guck, und die DDR, die hat auch irgendwas machen müssen, um sich zu schützen, dass die da hat, also sagt man ja, seine, so habe ich ja auch ein paar Argumentationen entwickelt. Also ich glaube, das ist eher so die Frage, wie gehst du heute mit um? Denn immer, wenn du Mehrheit hast, das ist in Hessen, wie dieser Koch aufgetreten ist in Hessen, wie die Stimmung gemacht haben, auch mit Fehler von der, wie heißt sie, von der Ypsilanti. Der Fehler war nicht, dass sie mit der Linke wollte, der Fehler war, dass sie vorher erklärt hat, sie macht nichts mit der Linken. Das ist aus meiner Sicht der Fehler gewesen. So, und dann ist die weggefegt worden. Was wären, wenn die dran gewesen wären? Da hätten die, wären die stumm gelaufen. Die wären stumm gelaufen. Der Koch hätte alles organisiert, um die Marich zu machen. Wäre das ein Grund gewesen, nicht an die Regierung zu gehen. Also ich wäre in die Regierung gegangen, wenn es geklappt hätte. Egal welche Konstellation, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, die SPD hat sich doch ungeschickt verhalten, das ist was ganz anderes. Ja, und nur ein Satz vielleicht, also noch wäre ich falsch verstanden worden. Ich wollte vorher einfach unterscheiden zur Herangehensweise, wo ich das setze, was richtig ist und das als den Maßstab für alles interpretiere und jeder, der nicht meiner Meinung ist, der hat nichts verloren auf der politischen Schiene und ist ein Dummkopf oder muss sogar selektiert werden, also jetzt mal extrem ausdrückt. Natürlich brauchst du nicht bloß eine Grundhaltung, sondern eine Perspektive. Die Gesellschaft muss, so stimmt sie mit dir überein, die muss weiterentwickelt werden. Und ich muss jeden Tag gucken können, wie kriege ich das hin, dass es solidarische, gerechte Gesellschaft gibt. Ja, Hartz IV, tolles Beispiel. Hartz IV haben wir gesagt, wir müssen endlich zusammen für Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe. Klasse, richtig gemacht, auch heute noch richtig. Und da haben wir gesagt, wir müssen auch verbilligen. Und wer in Arbeitslosengeld 2 reinkommt, der muss Vermögensanrechnung kriegen. Und haben damit Angst gemacht, die ganze Bevölkerung, auch die leitenden Angestellten, die wussten, wenn ich arbeitslos werde, mit 50 oder 55, stürze ich nach einem Jahr in Arbeitslosengeld 2 und dann wird Vermögen angerechnet. Und dann wird alles Vermögen, was ich jemals mir angespart habe, mein Haus, wenn es gerade nur 70 Quadratmeter hat und so weiter, wird weggemacht. Falsche Position. Wissen wir im Nachhinein, haben wir falsche Politik gemacht, das ist die Dialektik. Da muss man gucken, wie kann man es besser machen. Es gibt einen Beschluss der SPD, diese Vermögensanrechnung abzuschaffen, weil sie sowieso fast nie angewandt wurde. Aber die Wirkung war kolossal schlecht. So, und ist das richtig? Natürlich ist es richtig. Also was ich meine, Job, gerechte Gesellschaft, wo die Menschen Perspektive sehen, anständig drin wohnen können, das heißt natürlich auch Voraussetzungen für Schaffen und durchaus Zielsetzungen zu haben, aber nicht was aufzustellen. Das wollte ich vorher differenzieren. Nicht sagen, man muss pragmatisch rumwurschteln. Das langt überhaupt nicht aus, natürlich. Also da sind wir ja sehr beieinander. Darum habe ich es auch nicht als Gegenrede verstanden vorher, sondern ja, ich hätte alles bestätigen können.
Ja, ich habe jetzt eigentlich noch eine Frage offen. Die besteht darin, soll man das jetzt richtig finden, wenn die gesehene Lötz sagt, man soll einen zweiten Sozialismusversuch wagen? Soll man das richtig finden, wenn die Sarah Wagenknecht, ich weiß nicht genau, was die mit ihrer kommunistischen Plattform davor hat, aber wenn sie den Kommunismus anstrebt? Also ich persönlich, mich erfüllt das mit Angst, geradezu Panik, muss ich sagen, weil ich dann denke, das hatten wir schon, das war ganz furchtbar. Die Sache selbst war schlimm, es war eine Diktatur, die Leute kamen in den Knast, wurden gezwungen, Freunde, Familien zu bespitzeln und so weiter. Und das möchte ich auf keinen Fall wiedererleben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es freiheitlich funktionieren kann, weil man muss ja die, sagen wir mal, was wir heute unter Mittelstand verstehen, ja, die jetzt die Tragende da, die ganzen Arbeitsplätze schaffen, die muss man ja dann unterdrücken, damit die nicht wieder, die Bourgeoisie nicht wieder die Macht erringt. Also muss man eine Diktatur machen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man das auch sehr deutlich sagt, dass man den Kommunismus nicht will. Ich finde, das macht mir ganz große Angst, dass jemand das heutzutage wieder will, nach allem, was geschehen ist.
Ja, also für mich ist es auch reichlich unverständlich, muss ich sagen.
Also das ist jetzt meine Frage, die ich eigentlich anrichten möchte. Wieso gibt der Kommunismus eine derartige Faszination aus? Also es gibt ja viele ehemalige DDR-Bewohner, die immer noch ihren Kommunismus hinterher weinen. Das war damals halt toll, jeder hatte Arbeit. Wir wissen alle, dass es wirklich schlimme Zustände, keine Meinungsfreiheit. Wieso ist der Kommunismus eine derartige Faszination?
Darf ich versuchen?
Ja.
Also, ich glaube erstmal. Ich sehe auf Anhieb drei Faktoren. Das eine ist also für die, wir müssen ja auch gucken, wieso bei uns, bei Leuten, die nicht da gelebt haben. Also denen, die dort gelebt haben, erstmal ist es so, die dabei waren, ist wie immer, man hält an dem fest, nicht alle Leute, aber ein Teil der Leute hält an dem fest, was sie mal gemacht haben. Ja, das war 1945 auch so, dass dann die Nazis, obwohl das System ja zerschlagen war, sind viele bei ihrer Überzeugung geblieben. Ich sage auch immer heute, die Energiekonzerne, die können sie auch nicht von der Atomkraft und von den Kohlekraftwerken. Und die Autos können sie auch nicht von den Verbrennungsmotoren lösen. Das ist leider normal. Das ist mal Punkt eins. Zweitens, mir hat ein Freund von mir in Berlin, war befreundet mit einer, die aus Strausberg stammt. Und die sagte, ja, hier war der Sitz des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Leute, die sie kennt, die hatten alle Privilegien. Denen ging es da wirklich gut. Denen ging es zum Teil besser. Denen ging es hinterher unheimlich schlecht, manchen nach der Wiedervereinigung. Das ist auch ein ganz nachvollziehbarer Grund. Und jetzt habe ich einen, der jetzt aber für uns im Westen, du hast das neulich im Gespräch mal angeschnitten, gilt. Ich glaube, Menschen, vielleicht nicht alle, aber ein Teil der Menschen, suchen nach irgendeinem, du hast es mal als quasi religiös bezeichnet neulich, die suchen irgendwas, woran sie sich halten können. Eine Utopie heißt es dann manchmal, ja, eine Hoffnung ins Jenseits, also ich persönlich, ich brauche das nicht, weil ich sage, wenn ich hier was mache, ich das tun kann, also wir haben es zum Beispiel Arbeitsplätze zu schaffen, Umweltschützen, da bin ich ausgelastet, da brauche ich keine Jenseitsvorstellung mehr. Aber da gibt es andere Leute, denen geht das anders, und deswegen ist ja der Marx, deswegen habe ich das ja mit der Philosophie vorhin alles erzählt, dass das eben eine Denkrichtung war, die was ganz Großes im Denken bedeutete. Und manche Leute, ich hatte habe eine Cousine in Pankow, als ich die mal fragte, ja warum, haben denn dann da so viele Leute dran geglaubt, wenn das so falsch war, und hat die gesagt, weil es so schön klingt. Und das hat mich eigentlich überzeugt.
Es gibt vielleicht noch einen ganz banalen Grund, der auch eine Rolle spielt. Das ist die Tatsache, dass der Mensch negative Erlebnisse oder Erinnerungen viel schneller verdrängt als positive. Und das heißt, in der Erinnerung sind die positiven Dinge sehr viel stärker präsent, als es die negativen sind. Und wir haben jetzt 20 Jahre Zeit, die Betroffenen haben jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, verdrängen und jetzt bleibt halt nur noch sehr viel Positives übrig. Und das viele Negative, was sie damals erlebt haben, ist gar nicht mehr so präsent.
Es gibt ja sogar einen Begriff dafür, der nennt sich Ostalgie.
Ja, das kann nur schlimmer werden.
Ja, ja, ja. Ich meinte das mit der quasi-religiösen Religiosität so, dass man Eigenverantwortung, also die persönliche Eigenverantwortung, die man eventuell hat, teilweise an jemand anderes abzugeben, an ein System oder an Jesus, Gott, keine Ahnung, um sich selber von dem zu befreien. Das war eigentlich der Grundgedanke. Und so lässt es dich dann auch viel leichter und vor allem viel freier im Kopf leben. Weil ich sage, die machen das eh für mich und
kommt. Wenn man nicht allzu sehr anlegt, kann man sich an einen paternalistischen Staat auch sehr gut gewöhnen.
Sehr gut, da kann man wunderbar leben.
Ja gut, die Falschen haben ja nicht gut gelebt, davon abgesehen. Also es hat da schon auch Mangelwirtschaft gegeben und viele hatten Wünsche und also gut gelebt haben sie nicht.
Also vielleicht das stimmt so nicht. Also die haben alles gehabt. Ich bin nach der Wende direkt rüber gefahren. Also die hatten zwar jetzt nicht den Chibo-Café und die hatten auch jetzt nicht das Hefeweizen aus, ich weiß nicht wo, aber die Grundnahrungsmittel, also alles was zum Essen, als Fleisch, Wurst, keine Ahnung, das war alles reichlich, Brot war reichlich vorhanden. Also ich war in so einem Supermarkt drin, das war nach der Wende und da waren noch keine Festprodukte drin.
Vielleicht müsste man noch einen ganz anderen Aspekt einbeziehen. Das ist die Entwicklungsfähigkeit. Es ist ja so, dass der Kapitalismus, ich zögere an sich, dieses Wort zu benutzen, weil ich gar nicht weiß, ob das überhaupt noch stimmt, aber anders haben wir erstmal nicht. Der Kapitalismus entwickelt sich ja in einer ungeheuren Weise jetzt damit. Globalisierung und die technische Entwicklung, die Information und Kommunikation, Weltumspannung und die Wissenschaft explodiert. Und also was ich feststelle, die ganze wegrationalisierte Arbeit wird ersetzt durch sehr viel Forschung und Wissenschaft, dann kriegt das noch mal eine Potenz dazu. Also eine gewaltige Entwicklung, was stattfindet. Von der ich jetzt mal annehme, weil ich, da wurde ich damals zu IMSF-Zeiten schon viel kritisiert, dass ich so ein positives Technikverständnis hatte, kenne ich mich aber dazu, dass ich annehme, dass das wahrscheinlich irgendwie sein muss. Dass die Menschheit sich so entwickeln will und muss, dass es irgendwas tut und genau das hat der Sozialismus-Kommunismus ja nicht bewältigt. Ja. Das war ja der eigentliche Grund, warum er untergegangen ist, weil er diesen Wettbewerb nicht bestanden hat. Das müsste man eigentlich mal vielleicht tiefer hinterfragen. Was ist das überhaupt für eine Entwicklung, in der wir faktisch stehen? Es geht ja nicht nur darum, wie gut es den Leuten geht und dass sie frei so wichtig uns das ist, ja, und was es zu essen gibt, sondern dass sie Entwicklungen durchlaufen, die jetzt da, wenn ich da mir hier wieder mein neues Smartphone angucke, was das automatisch alles mit mir macht, ob ich das jetzt schön finde oder nicht, ist verrückt. So. Die Entwicklung passiert, aber ich finde, diese ganze Dimension, dass die Menschheit sich entwickelt, müssen wir mit einbeziehen.
Also das heißt quasi, die DDR würde noch funktionieren, oder wäre noch, wenn wirtschaftlich funktioniert hätte, ideologisch, würde die DDR noch da sein?
Nein, nein, nein. Das Gegenteil ist der Fall, also das habe ich mal so mehr zufällig erfahren, die DDR ist eigentlich daran zusammengebrochen, dass sie wirtschaftlich nicht mehr ihre Sozialpolitik nicht mehr erwirtschaften konnte. Die ist eigentlich pleite gegangen und hat zweimal von Franz Josef Strauß noch eine Milliarde Kredit gekriegt, dadurch hat sie noch ein bisschen länger überleben können, aber sie ist daran allein schon zugrunde gegangen.
Also der Marx sagt ja, der Kapitalismus verhindert die Entfaltung der Produktivkräfte, also der Kapitalismus kommt an die Grenzen, wenn Produktivkräfte, also neue Produkte, schnellere Produktion da ist, weil das gesellschaftlich nicht bewältigt, Stichwort Arbeitslosigkeit etc. Wenn man DDR anguckt, dann ist die genau an der Stelle gescheitert. Da gab es keine Initiative oder gab es wenig Initiativen von den Leuten, statt das, was du brauchst dazu. Wenn du Produktivkraft entwickeln willst, wenn du in dein Thema Innovation, innovative Produkte, innovative Prozesse willst, dann müssen die Leute teilnehmen können, die was davon verstehen. Ja, genau. Das sind die Leute am Arbeitsplatz, das sind die Leute im Unternehmen, das sind die Leute von mir aus in Bewegung oder Initiativen. Die müssen Chance haben, sich einzubringen, ihre Ideen einzubringen. Ja. Das hat der DDR in dieser, ich sag mal, mit vielen Ausnahmen bestätigt, in alle Regeln, aber in der Regel nicht stattgefunden. Das findet bei uns im Augenblick noch relativ stark statt. Und trotzdem wird die Frage sein, funktioniert das in der Weiterentwicklung? Jetzt sind wir bei der Weiterentwicklung. Wie lange funktioniert das in der jetzigen Struktur? Also 5 Millionen Arbeitslose oder 8 Millionen Arbeitslose hält man nicht so lange aus. Also Produktivkraft, wir haben in 30 Jahren doppelte Produktion von heute ungefähr. Bei der normalen Produktivkraftentwicklung, also 2,5% Zinseszinsrechnung, da bist du in 30 Jahren ungefähr oder knapp 30 Jahre auf der doppelten Produktion. So, kommt es den Menschen zugute? Gibt es mehr Gerechtigkeit deswegen oder geht die Schere weiter auseinander, wie in den letzten 10, 15 Jahren, wo ja der Prozess auch da war? Gibt es deutlich viele Arbeitslose, hohe Armut, dann wäre Kapitalismus ein Hindernis, also in der jetzigen Form. Oder ist denn man in der Gesellschaft in der Lage, das so zu flankieren, dass das, was neu rauskommt, dass es tatsächlich allen zugute kommt? Also mehr oder weniger allen, dass wir alle teilhaben können. Dann wäre das eine entwicklungsfähige Gesellschaft. Und das ist, sage ich mal, also als Sozialdemokrat eine der Perspektiven. Das heißt, die Wertschöpfung, die stattfindet in der Gesellschaft, die muss auch der Gesellschaft, der Gesellschaftsmitglieder, denen die wohnen, wieder zukommen. Und deswegen auch die Frage Arm, Reich und die Frage Verteilung von Reichtum. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man die Gesellschaft an der Stelle ändern, muss man politische Bedingungen setzen.
Dazu muss man eben weg von dem, eigentlich aus dem, auch wieder aus der Religion eingestammenden, im Calvinismus kumulierenden Arbeitsbegriff weg. Ja. Das heißt, die uns wirklich in Fleisch und Blut übergegangene Ideologie, dass der Mensch sich nur über Arbeit als Wert definiert. Und das hat, was man heute mal, diese ganze Faulenzer-Debatte und so, die kommt ja genau daher, ne? Diese Geschichte. Das ist, das steckt so drin in uns, weil wir es von klein auf anerzogen bekommen haben. Wenn du nicht arbeitest, bist du nichts wert. Und das ist die eigentliche Krux, die uns im Moment daran hindert, vernünftige neue Gesellschaftsmodelle zu denken, die ohne diese Geschichte auskommen. Und das ist eigentlich notwendig, weil der Mensch als Faktor jetzt in der, sagen wir mal, ganz banal in der Fertigungsindustrie wird zunehmend überflüssig. Ja. Es gibt nicht so viel Dienstleistungen, mit der man einen Haufen Geld verdienen kann. Das sind Blasenwirtschaften, die da entstehen. Das funktioniert auch nicht. Das heißt, es muss auf eine andere Ebene übergehen. Wenn sich das Denken in den nächsten 30, 40 Jahren dahingehend nicht verändert, werden wir ein Problem kriegen, meiner Ansicht nach.
Also das ist das nächste Fass. Das schaffen wir halt nicht mehr, das Fass aufzumachen. Das Thema Arbeit und... Aber das ist, eines der Themen,
die in den nächsten Jahren nicht eingehen.
Zumindest können wir doch mal zwei Fragen noch festhalten. Vielleicht für die weitere Diskussion können wir doch solche Fragen mal festhalten. Mich würde jetzt noch zwei Dinge würden mich reizen, muss ich mal einbringen. Das eine ist, zu meiner eigenen Überraschung habe ich jetzt festgestellt, in unserer Innovationspolitik, weil wir das da in Rhein-Neckar jetzt neu wieder angefangen haben, vieles, was wegfällt an der Arbeit, die wegrationalisiert wird in der Produktion, die Leute sind nicht arbeitslos, da entsteht ein ganz neuer Sektor, die sogenannte Kreativwirtschaft. Ich hatte mal eine Zeit lang in Berlin so eine Zukunftswerkstatt, lauter Bekloppte und dies und jenem. Und da machen sie dann, der eine hat dann gelernt, Gongs zu hämmern aus Kupferblech und jetzt machen die Konzerte mit Gongs. Und einer aus Wolfratshausen hat an der Ostseeküste ein runtergekommenes Dorf aufgemacht, da machen die jetzt das und Kurs. Und wie heißt das andere? Transpersonal und die, alles lauter bekloppte Sachen, aber das funktioniert, das ist ein Wirtschaftskreislauf in sich, wo die sich wechselseitig da wieder Kurse geben und Ikebana verkaufen und der vermietet wieder. Und das läuft, dann sage ich mir, besser als wenn sie arbeitslos wären. Also es ist eine Tendenz, die es auch gibt. Und das Zweite, was ich fragen möchte, ist, wenn es dann nun möglicherweise solche Grenzen gibt, wobei die ja bei dir teilweise noch ein bisschen aus dem alten Denken kommen, wenn du sagst, das Kapitalismus funktioniert nicht ewig, weil er da an seine Grenzen stößt. So, aber dann muss ich trotzdem, wenn das passiert, dann sollte man doch vielleicht mal gucken nach irgendwelchen Formen, Gesellschaftsformen oder so, die müssen doch dann nicht unbedingt sozialistisch und kommunistisch sein. Warum so gucken, muss man auf die alten Rezepte zurückgreifen, vielleicht fällt einmal was Neues ein. Also mir ist noch nichts eingefallen, aber
ja,
wäre doch mal was.
Wenn man gerade mal dieses Landthema bedingungsloses Grundeinkommen nehmen, das ist ja eigentlich bezeichnend, dass gerade die Linke ganz extrem dagegen giftet.
Ach, ist doch gar nicht.
Ja?
Ja?
So.
Weil die so an dem Arbeitsbegriff hängen.
Ich hatte die Gelegenheit, immer wieder mal mit Leuten aus der Gegend zu diskutieren im Netz.
Das wäre meine Theorie gestartet.
Und mich hat es nicht sonderlich überrascht, aber irgendwo fand ich es doch ein bisschen merkwürdig, dass da einfach nicht weitergedacht wird.
Ja, können wir noch etwas vorantreiben oder sind wir damit jetzt erstmal?
Nein, wir haben das mal diskutiert, aber bloß lauwarm. Also ich habe das bloß mal so gesagt, oder er hat es von der Gewerkschaftszeit aus gesagt. Das hört sich jetzt böse an, das ist aber nicht so böse gemeint. Die Linken braucht Kranke. Und in der Sekunde, wenn das würde meine Theorie bestärken, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde, gäbe es die Sozialkranken nicht mehr, als würde sie sich selber
überflüssig machen. Natürlich, die Linke würde überflüssig. Und das, die es sich nicht ganz klar bewusst machen, die ahnen das. Ja. Und das merkt man, wenn man mit den Leuten diskutiert.
Das habe ich jetzt verstanden. Was die Linke braucht?
Kranke, also die Sozialkranke, also sozial Schwache. Ja. Um sich selber, die aufzustellen, also wir fordern, wo sind wir jetzt bei 8,50 Euro, die Linke will 10 Euro, wir wollen, keine Ahnung, Grundeinkommen von so und so viel, die wollen 200 Euro mehr, also sie braucht, um zu existieren, auch ein Klientel, wo sie sagen kann, dazu, wir sprechen für euch. Und wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde, wer würde das ja wegfallen? Oder?
Was?
Ist das eine Theorie? Das ist eine Meinung.
Die Sozialdemokratie hat auf die Fahne geschrieben: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, ich sage nur Vernunft. Und jetzt sagt meine folgende Hypothese: Hätten wir eine Gesellschaft, wo es freiheitlich zugeht, wo es solidarisch zugeht, wo es sozial gerecht ist, bräuchten wir die SPD nicht. Aber wunderbar. Die SPD ist doch Mittel zum Zweck, eine Organisation ist doch Mittel zum Zweck, auch unsere. Wir wollen ja was rein und wenn wir das erreichen, dann brauchen wir uns. Dann ist die SPD überflüssig, dann wäre sie überflüssig. Da sind wir längst, da brauchen wir nächste 100 Jahre nicht überlegen drüber, aber da wären wir überflüssig. Genauso aber wie die soziale Frage nicht da ist, ein ganz wichtiger Bestandteil der Politik bei den Linken, aber auch bei uns.
Es ist nur so, dass alle Organisationen, welcher Couleur auch immer, auch wirtschaftliche dazu tendieren, zum Selbstzweck zu werden.
Ja. Genau.
Weil keiner seinen Job, seine Pöstchen, sein Einkommen, genau, was er über diese Organisation bezieht, abgeben will. Ne?
Genau.
Das ist in der Wirtschaft auch nicht anders letztendlich.
Ja, und die Gewerkschafter, weil die Gewerkschafter sagt, wer nicht arbeitet, soll nichts verdienen, man braucht nichts zum Fressen. So, klassische alte linke Position. So ist es doch. Du kommst aus der Metalltasche noch viel verbreiteter, sozusagen. Anti. Nein, die Metall war einfach stärker links und links geschult, sage
ich persönlich. Das kann auch gar nicht anders leben.
Das sind, so. Und das hindert natürlich, dass die Diskussion um die, um das bedingungslose Grundeinkommen, dass die mal zu Ende geführt wird. Weil so geführt wird, dass man am Ende weiß, hat die überhaupt eine Perspektive oder nicht? Psychologisch ist eine wunderbare Debatte, weil du voll auf die Eigenständigkeit der Leute baust. Alles anerkannt wird, was einer macht, weil es gar nicht mehr von der Entlohnung zusammenhängt. Ob es wirtschaftlich funktioniert, da bin ich nicht so sicher. Aber das müssen wir sich genau angucken. Aber diese Debatte findet bei uns kaum statt. Ja, der Götz mit seinen Büchern und ein paar andere, die Gewerkschaften machen die Diskussion gleich gar nicht mit. Also das heißt, da müssen wir was bewegen, dass die überhaupt
das interessant sind. Das Interessante ist ja, was mir in letzter Zeit öfters begegnet ist, das ist das Argument, dass das BGE ja auch wieder eine Erfindung der Bourgeoisie ist.
BGE? Bedingungslose Grundeinkommen.
Achso.
Ja, das ist so mit Götz Werner.
Ja, und dass das nur zur Unterdrückung der Arbeiterklasse dient.
Weil die dann nicht mehr arbeitet und bei lebendigem Leibe verfaulen.
Genau, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob der Punkt schon gekommen ist, wo ich fragen dürfte. Wir haben jetzt in einem relativ kleinen Kreis außerordentlich produktiv und kreativ diskutiert, für mein Empfinden. Ich es selten erlebe. Also wäre der Kreis größer gewesen, hätte das gar nicht machen können, glaube ich. Ich weiß nicht, ob, also ich finde, das habe noch keinen Kreis gefunden, wo ich so diskutieren konnte. Besteht ein Bedürfnis, also wir zwei hatten so ein bisschen mal erwogen, ob wir das mal anfangen zusammenzuschreiben und vielleicht auch anderen Leuten zugänglich zu machen und die einzubeziehen. Glaubt ihr, dass daran ein Bedürfnis, dass es einen Sinn hätte und dass dafür ein Bedürfnis besteht? Oder ist das so in den Wind geredet, wie man viele Stammtischgespräche führt?
Was wollt ihr denn niederschreiben, wenn wir heute geben?
Ja, das hier so, wir würden das natürlich mal ein bisschen versuchen, in eine Struktur zu bringen.
Also wir machen auf jeden Fall einen Zeitungsbericht, egal wir müssen einen machen.
Das steht schon mal.
Wir müssen einen machen. Und dann war andiskutiert, weil wer nicht zitiert werden will, wird auch nicht zitiert, wird dann allgemein gehalten. Wir werden über meine Kontakte zum Vorwärts bestimmt auch was in den Vorwärts reinbringen von dieser Veranstaltung. Ob man, ob das, das wollen wir nur abgesprochen haben, ob wir das machen dürfen, können. Ich meine, wenn du sagst, oder sie sagen, sie wollen nicht zitiert werden, dann als Name, also nicht sagen, so nicht, mein Name so und so, sondern nur die Aussage.
Ich glaube, das machen wir sowieso. Das
machen wir sowieso, wir halten es allgemein, also dann sind wir uns auch einig. Weil wir sagen, das Thema an sich ist so wichtig, auch für uns persönlich, dass wir das in der größeren Öffentlichkeit versuchen, in die Diskussion zu stellen, weil das ja nicht ganz unwichtig ist.
Also mir persönlich fehlt einfach eine Perspektive oder eine Theorie, so wie du vorhin gesagt hast, wenn man pragmatisch, also wir zum Beispiel, erkennt mich seit langem mit der Innovation, Arbeitsplätze schaffen, ich habe gelernt, dass das funktioniert und kann es überhaupt nicht aushalten, dass man das dann nicht überall macht, dann braucht man, hätte man die 3 Millionen Arbeitslose nicht, in Deutschland sind sehr viel mehr. So. Und so gibt es einen Haufen pragmatische Dinge, die ich aber nicht in eine Theorie einordnen kann, das hat mir immer schon gefehlt. Glaube ich. Und ich finde auch, also wenn wir das so sagen, sind wir Einzelkämpfer auf weiter Flur. Gibt kaum jemand, kennst das auch, oder lass mich mal im Neujahrsempfang in Reutlingen das erzählen lassen, aber sonst normalerweise kannst du das keinem erzählen, weil die dann sagen, interessiert mich nicht. Jeder wuselt nur vor sich hin, denkt kurzfristig und sagt, wenn es jemandem schlecht geht, muss man dem mehr Geld geben. Und ich sage, wenn jemand arbeitslos ist, muss man dem eine Arbeit geben. Dafür arbeiten wir. Das finde ich jetzt sozusagen logisch, aber da sind wir sehr alleine. Und so gibt es eine Reihe von Dingen, die für mich unsortiert irgendwo in der Gegend stehen. Jeder hat da so sein eigenes Ziel und das bedingungslose Grundeinkommen, das Einzellösungsansatz. Und das zusammen mal in ein Konzept bringen, wäre mir eigentlich ein Bedürfnis. Das möglich ist, weiß ich gar nicht. Und meine Frage an euch ist, haltet ihr das für sinnvoll, das mal zu versuchen?
Immer sinnvoll, sowas zu versuchen, weil es letztendlich vielleicht ein winzig kleiner Mosaikstein ist, dass wieder noch ein paar andere Leute ein bisschen weiter nachdenken, als es normalerweise tun.
Okay, also das war jetzt eine Ermutigung.
Ja, was ist so schwierig, das sind leider nicht auf viele Punkte gekommen, aber alles, was zum Nachdenken anregt ist. Wie heißt das Ding hier? Rosenheimer Dialog?
Rosenstein-Dialog.
Entschuldigung, Rosenstein-Dialoge. Rosensteiner Dialoge.
Rosenstein-Dialoge.
Sorry, ich habe kurz auf mein kleines Ding gesehen.
Wir nehmen das ganz wörtlich und sagen, es ist ein Dialog. Deswegen haben wir heute ja mehr diskutiert als ein Frontalvortrag angehört.
Also alles, was anregt, weiter zu diskutieren, Fragen zu bearbeiten, finde ich richtig.
Danke. Dann bleibt mir nur noch übrig, bei dir, lieber Georg, herzlich zu bedanken. Es war wieder eine Freude. Wir haben ja schon heute schon den ganzen Tag so diskutiert, also es war wirklich bereichernd, wie immer. Ich möchte mich bei Rudolf bedanken, dass er den weiten Weg aus Reutlingen mit seiner lieben Frau und dem lieben Hund, den ich damals also geholt habe aus dem Tierheim, weiß noch, ne?
Ja.
Kennengelernt habe. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Gute. Ich weiß, dass dein Weg bis jetzt hin und wieder Schwierigkeiten gegeben hat, aber ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
Ja, doch. Danke.
Also, vielen Dank. Achso, und da wollte ich eins sagen, ich bin nicht für den Kommunismus, ich bin auch nicht für den Marxismus, sondern ich will die soziale Demokratie und dafür stehe ich.